klingt gut. Ich gestehe, manchmal, wenn ich dieses Lied singe, mache ich da so innerlich ein dickes Fragezeichen dahinter. Liegt wirklich Kraft in dem Warten auf den Herrn? Kostet das Warten auf Gott nicht manchmal fürchterlich viel Kraft? Das Gefühl habe ich manchmal durchaus auch. Vielleicht liegt das so an meiner Warteprägung, wie ich das mal nennen will. Wenn ich an Warten denke, dann denke ich an Kindheitserinnerungen. Ich sehe mich sitzen auf dem Sofa im Wohnzimmer, kurz vor Mitternacht in eine Decke gewickelt. Meine Eltern irgendwo unterwegs zu Besuch bei Freunden, ich alleine zu Hause mit meinen kleinen Geschwistern. Und irgendwie haben dann erstmal alle geschlafen und ich wache mit Zuverlässigkeit bald wieder auf und denke, wann kommen die Eltern? Und setze mich ins Wohnzimmer, 10 Uhr, 11 Uhr, fast Mitternacht, wie lang warte ich noch? Und ich fand das nicht schön als Kind. Meistens habe ich mir dann irgendwann kurz nach Mitternacht ein Herz gefasst, habe die Leute angerufen, wo meine Eltern waren und dann sind sie auch zurückgekommen. Aber dieses Nicht-Wissen, wann passiert was? Nicht-Wissen, wann ist es endlich soweit? Das hat mich manchmal ganz schön fertig gemacht. Das war ein Warten, das machte echt keinen Spaß. Kraft im Warten. Ich merke, das ist etwas, das muss ich durchbuchstabieren. Aber es gibt ja auch so ganz unterschiedliches Warten in unserem Leben. Ich meine, das harmlose Warten ist, wenn wir an der Ampel stehen und müssen auf Grün warten. Das geht dann doch meistens ziemlich schnell. Dann gibt es Situationen, da ist das vielleicht schon ein bisschen länger, sehr viel länger, mittellang. Das Warten auf den Schulabschluss, auf die Genesung nach einer Krankheit, auf die Beförderung, was auch immer. Ganz viele Dinge, auf die man im Leben so wartet, kürzer oder länger. In der letzten Woche hat Frauke über enttäuschtes Warten gesprochen, darüber, was uns hilft, auch durchzuhalten an den Stellen, wo wir das Gefühl haben, Warten kommt nicht so einfach zum Ziel. Und heute geht es um das ganz große Warten. Die Juden haben auf den Messias gewartet, bis damals zum ersten Advent Jesus kam, wo wir sagen, das ist der Messias. Und Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Und dieses Warten auf die Wiederkunft Jesu, dieser ganz große Rahmen, der begleitet Christen seitdem, mal mehr, mal weniger intensiv. Wenn man wartet, wachsam wartet, dann heißt das ja irgendwie, ich mache Augen, Ohren, meine Sinne auf. Ich bin aufmerksam, ich bin nicht verpennt, mir ist nicht alles egal. Und gleichzeitig ist wachsames Warten auch nicht sich verrückt machen, in Panik geraten und völlig konfus durch die Gegend laufen. Wie macht man das? Wachsam warten. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation auch kennt. Ihr macht morgens eure Mails auf und da steht, Ihr Paket wird heute zugestellt. Und dann sitze ich am Schreibtisch und arbeite vor mich hin und irgendwann kommt die Mail, in den nächsten 15 Minuten wird Ihr Paket zugestellt. Und ich denke, okay, viele Mails. Mach die Ohren auf, wann es klingelt. Und dann klingelt vielleicht nochmal das Telefon zwischenrein oder was auch immer. Und irgendwann kommt die Mail, Ihr Paket konnte leider nicht zugestellt werden. Es wird zu einer Filiale weitergeleitet. Und ich denke, hoppla, ich war die ganze Zeit da. Ich habe doch versucht hinzuhören. Und jetzt, habe ich es verpasst? Beim Paket ist es nicht so schlimm, aber ich möchte nicht, dass mir das bei Jesus passiert. Deswegen möchte ich mit euch einen Text lesen, in dem Jesus über das Warten auf sein Kommen spricht. In Markus 12 hat er davon erzählt gerade, dass der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit mit den Wolken kommt. Er wird die Engel aussenden, seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Und dann heißt es ab Vers 28. Denk zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nah bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der fragt, bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und gibt ihnen seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Seid wachsam, da kommt noch was. Wachsam sein, das hat ja erstmal was mit diesem Bewusstsein zu tun. Da kommt noch was. Das, was ich jetzt erlebe im Hier und Jetzt, was meine Gedanken, meine Aktivitäten, meinen Tag, meine Wochen ausfüllt, das ist nicht alles. Da kommt noch was. Da ist noch eine Perspektive, die weit über das hinausgeht, was wir uns jetzt vorstellen können. Was macht man, wenn man jemanden erwartet? Was macht ihr, wenn ihr zu Hause Gäste erwartet? Wahrscheinlich Vorbereitungen treffen. Vielleicht nochmal die Wohnung durchputzen oder es schön machen, den Tisch decken, was Schönes kochen, sich Gedanken machen, vielleicht sich erinnern, was habe ich mit diesen Menschen, die jetzt kommen, zuletzt erlebt? Worüber würde ich gerne mich mit ihnen unterhalten? Was beschäftigt sie wohl gerade? Es ist ein äußeres Vorbereiten und ein inneres sich einstellen. Erstmal so ein Bewusstmachen. Ich gehe auf etwas zu, ich erwarte jemanden und darauf stelle ich mich ein. Und Jesus spricht hier davon, dass es Signale gibt. Der Feigenbaum, wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Immer wieder haben Menschen gedacht, jetzt muss es soweit sein. Und die Menschen damals, auch zur Zeit, als Markus sein Evangelium aufschrieb, die lebten in einer ganz ausgeprägten Naherwartung. Die haben gedacht, so okay, Jesus ist in den Himmel gegangen, jetzt müssen wir ein paar Monate, ein paar Jahre, wissen wir nicht, durchhalten und dann kommt er wieder und dann ist es geschafft. Wir leben heute 2000 Jahre später. Und ich bin beim Lesen auch über diesen Satz gestolpert, der da drin steht, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Ich kann euch sagen, an diesem Satz haben sich schon viele Bibelausleger über die Jahrhunderte den Kopf zerbrochen, wie das wohl gemeint sein kann. Ob es eher nicht um die Wiederkunft Jesu, sondern um die Zerstörung Jerusalems geht. Ob es nicht um eine Generation geht, sondern um die ganze Menschheit, die nicht vergehen wird. Ich kann euch die ultimative Antwort darauf auch nicht geben. Aber Jesus sagt selber, noch nicht mal der Sohn weiß, wann es soweit ist. Unglaublich, er selbst weiß nicht, wann es soweit ist. Ja, es gab in den Jahrhunderten immer wieder Zeiten, wo ganz viel Unheil passierte und Menschen dachten, schlimmer kann es nicht werden. Der Herr muss jetzt bald wiederkommen. Und sie haben sich ganz darauf ausgerichtet. Und wir leben auch in einer Zeit, wo man manchmal das Gefühl hat, kann es noch schlimmer kommen? Irgendwie so viel Unruhe, so viel Kaputtes. Und wir bekommen es ja heute auch wirklich aus der ganzen Welt frei Haus in unsere Wohnzimmer geliefert, im Gegenteil zu früheren Generationen. Immer wieder dieses Gefühl, es muss doch jetzt bald sein. Und wir können sicher sein, wir sind heute näher dran als die damals vor 2000 Jahren. Ja, das mit Sicherheit. Aber rechnen und berechnen bleibt immer zwecklos. Irgendwie hat Gott diese Welt noch nicht zu Ende geliebt. Er ist immer noch an uns dran mit seiner Liebe. Aber was tut man dann in diesem Warten? Was tut man, um diese Ausrichtung nicht zu verlieren, um dran zu bleiben? Und da finde ich diese kleine Geschichte, die Jesus in diesem Text erzählt, durchaus hilfreich. Es ist wie bei einem Mann, der verreist, bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob im ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Er überträgt seinen Dienern eine Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Und an diesem Platz, wo er jeden hingestellt hat, an diesem Platz möchte er seine Leute haben. Der eine ist vielleicht in seinem Haus für die Küche zuständig oder für das Reinigen der Räume oder dafür in der Zwischenzeit die Post des Herrn zu erledigen oder was auch immer. Jeder soll an dem Platz sein, an dem der Herr ihn hingestellt hat, bis der Herr wiederkommt. Und wenn ich das auf uns heute übertrage, dann heißt das, wo ist mein Platz? Wo ist dein Platz? Wo hat Jesus mich? Wo hat Jesus dich hingestellt? Ja, dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Es gibt Türhüter. Aber in diesem Haushalt, den der Herr zurücklässt, sind nicht alle Türhüter. Und es wäre nicht sehr sinnvoll, wenn alle, die eigentlich in die Küche oder in den Keller oder sonst wohin oder ins Büro gehören, die ganze Zeit an der Tür stehen würden und sagen, kommt er, sondern sie sollen ihre Arbeit machen. Sie sollen das tun, womit sie beauftragt sind. Und das ist auch ein Ausdruck von Wachsamkeit. Das tun, womit wir beauftragt sind. An einer anderen Stelle erzählt Jesus auch so eine Geschichte von einem Herrn, der geht und der wiederkommt. Und da sind es dann die Talente, die er den Jüngern, den Knechten anvertraut. Und dieses Bild sagt ja auch etwas davon. Uns ist etwas anvertraut. Und das sollen wir gut nutzen. Und das, was wir tun, an welchem Platz auch immer, tun im Blick auf den Herrn. Tun in der inneren Verantwortung. Das, was ich tue, tue ich für den Herrn. Das, was ich tue, tue ich so gut, damit er zufrieden ist, wenn er kommt. Damit ich ihm eine Freude mache, wenn er kommt. Und hier heißt es, damit er euch, seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Das heißt nun nicht, dass wir gar nicht mehr schlafen dürfen. Aber in einer Haltung, in einer wachen Haltung leben. Schlafen, das wäre so eine ist-alles-egal-Haltung. Was kümmert mich das schon? Ich schalte ab. Was ist los in der Welt? Ach egal, Hauptsache ich mein Leben leben. Das wäre so eine verschlafene Haltung. Die will Jesus nicht von seinen Leuten. Es gibt auch nochmal einen Text, wo Jesus erzählt, dass dann einer der Diener sich so zum Oberdiener aufschwingt und sagt so, ich unterdrücke jetzt mal meine anderen Mitdiener und ich mache mir ein schönes Leben und die werden von mir gewaltsam behandelt. So. Und Jesus sagt, nein, das nicht. Ungerechtigkeit und denkt, ach, der Herr sieht's nicht. Nein, auch das nicht. Kein Schlaf, und keine Machtspiele. In dem Bewusstsein bleiben, dass er der Herr ist. Dass er, wenn er kommt, uns Rechenschaft abverlangt für unser Tun. Und ich glaube, dieses Wachbleiben, dieses Dranbleiben, das an uns ging, wir durch den Geist mit ihm in Verbindung bleiben. Wir lieben, was sagen Sie jetzt in dieser Situation? Nein, an der Stelle, wo er uns hingestellt hat. Und dann gibt es noch einen Text bei Lukas. Den möchte ich gerne noch mit euch lesen, weil der eine ganz besondere Wendung hat. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. So weit, so gut. So weit eigentlich genau der Gedankengang, den wir hatten. Hier kommen noch Lampen vor, die brennen sollen. Aber dann nimmt dieser Text eine interessante Wendung. Ich sage euch, der Herr wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen, wenn er sie dann bereit findet. Wie glücklich sind sie da zu preisen. Er wird sich einen Schurz umbinden. Was für eine Vorstellung. Stellt man mal sich so ein hochherrschaftliches Haus vor und der Herr ist unterwegs und alle sind an ihrem Platz und haben gewirbelt und gemacht und getan und warten, dass der Herr wiederkommt und sind müde, aber sie bleiben wach, sie bleiben dran und dann kommt der Herr und sie gucken nochmal, als der Wächter sagt, jetzt ist er wirklich da, dann gucken sie nochmal, ist in der Küche alles vorbereitet, ist der Tisch schön gedeckt, stehen die Musiker bereit, um zu spielen oder was auch immer. Und dann kommt der Herr und bindet sich eine Schürze um. Verkehrte Welt. Und ich stelle mir das mal so vor, diese Diener, die zu Hause sind, in Küche und Keller und Büro und sonst was, die den Festsaal nur betreten, wenn sie da arbeiten und schön im Hintergrund bleiben. Diese Diener werden von dem Herrn auf einmal in den Festsaal reingerufen und er sagt zu ihnen, nehmt Platz, heute bin ich der, der euch bedient. Für ein unglaubliches Bild. Was für eine unglaubliche Aussage. Dieser Herr, der kommt, ist ein dienender Herr. Ein Herr voller Überraschungen. Ein Herr, der die Verhältnisse auf den Kopf stellt, wenn er kommt. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, weil wir wissen dürfen, es wird gut, wenn er wiederkommt. Weil mir das Warten hilft, in dieser Ausrichtung auf ihn zu leben, es nicht zu vergessen. Weil mir dieses Warten hilft, die Maßstäbe ernst zu nehmen. Und es gibt auch deshalb Kraft, weil seine Gegenwart, sein Geist mitgeht. Weil mir das Warten einen weiteren Horizont gibt. Denn das, was wir im Hier und Jetzt erleben, ist ja nicht immer nur schön und nicht nur immer fröhlich und angenehm. Und es ist gut, dann zu wissen, da kommt noch etwas. Und wie gut, dass bevor der Herr wiederkommt, dass er immer wieder kommt, im Kleinen, schon jetzt, dass er uns begegnet, dass er uns beschenkt, dass er uns seine Gegenwart zeigt durch seinen Geist mitten in unserem Warten. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ausrufezeichen. Amen.